Deutschlandfunk, Andruck.
Montagabend, 6:45, Zeit für politische Literatur im Deutschlandfunk. Im Studio Katrin Stövesand. Die Verkehrswende muss kommen, die Städteplanung muss sich ändern. Wollen wir auch in Zukunft gut leben und das Klima nicht noch weiter belasten? Wie das gehen könnte, dazu liefern zwei Bücher Vorschläge, die wir gleich zu Beginn vorstellen. Wir Mobilitätsmenschen heißt das eine, die Stadt nach Corona das andere. Der Anschlag auf die Synagoge von Halle ist in seinen Dimensionen schwer zu fassen und zu ertragen. Das zeigen auch die Protokolle des Prozesses, die nun als umfangreiches Buch erschienen sind. Im Dezember 1941 erklärte Hitler den USA den Krieg. Für die britischen Historiker Brandon Sims und Charlie Laderman ein zukunftsentscheidendes Ereignis, das sie in ihrem Buch »Fünf Tage im Dezember« aufarbeiten. Auch die Medizinerin Uta von Arnim hat Vergangenheit aufgearbeitet, und zwar die Geschichte ihres Großvaters, eines Arztes und Forschers im Dienste des NS-Regimes. Einen großen Teil des globalen CO2-Ausstoßes verursacht der Verkehr. Daher ist es wichtig, sich im Transportsektor von den fossilen Treibstoffen zu verabschieden. Meint man es wirklich ernst mit dem Klimaschutz? Das gilt nicht nur für Pkw und Lkw, auch öffentliche Transportmittel brauchen andere Antriebe als Diesel oder Kohlestrom, um zukunftsfähig zu werden. Und auch die Preise müssen angemessen bleiben, wenn sie schon nicht attraktiv werden. Die Bahn erhöht ja wie in jedem Dezember gerade wieder die Fahrpreise. Etliche Nahverkehrsunternehmen tun dies ebenfalls zum Jahreswechsel. In seinem Buch »Wir Mobilitätsmenschen« entwirft Benedikt Weibel Szenarien für eine nachhaltige Mobilitätswende. Dabei verliert der Schweizer Publizist nicht aus den Augen, wie eng die Themen Verkehr und Freiheit miteinander verknüpft sind. Christina Janssen hat das Buch gelesen.
Mit Benedikt Weibel meldet sich in der Debatte jemand zu Wort, der das Mobilitätsgeschäft kennt wie wenige andere. Seit 4 Jahrzehnten stellt er die Weichen in europäischen Verkehrsunternehmen. 13 Jahre lang war er Chef der Schweizerischen Bundesbahn, SBB, dort also, wo die Züge pünktlich fahren, mit Panoramafenstern und sauberen Toiletten. Trotzdem spricht Weibel nicht von der Kanzel herab. Im Gegenteil, er stößt das Thema Verkehrswende vom ideologischen Sockel und erzählt die Geschichte der Mobilität kompakt und humorvoll noch einmal von vorne. Vom Römischen Reich bis heute, mit allen markanten Stationen.
Einige Erkenntnisse aus dem Fahrradbau übernehmend, tüftelten findige Geister an einem Gefährt, für das es noch keinen Namen gab. Der bekannteste unter ihnen war Henry Ford. 1875, er war 12 Jahre alt, begegnete er das erste Mal in seinem Leben einem nicht von Pferden gezogenen Fahrzeug, einer Lokomobile. Es bestand aus einer primitiven, fahrbaren Maschine mit Kessel und einem hinten angekoppelten Wassertank und Kohlekarren. Wenig später hieß das Ding Automobil, und bereits 1906 exponierte sich die Deutsche Allgemeine Automobilzeitung mit einer gewagten Vorhersage. Das Auto, es will dem Menschen die Herrschaft über Raum und Zeit erobern.
Der historische Exkurs ist die Voraussetzung für ein tieferes Verständnis. Für die Einsicht, warum die Verkehrswende ein so mühseliges Geschäft ist. In den Köpfen müsste sie stattfinden. Doch solange Eltern ihre Sprösslinge im SUV zur Schule fahren, die Sonntagsbrötchen beim Bäcker mit dem Auto besorgt werden und gestresste Geschäftsreisende von Frankfurt nach Berlin fliegen, ist offenkundig, genau dort, in den Köpfen, bewegt sich wenig. Die Muster unseres Mobilitätsverhaltens sind uns kulturell eingebrannt.
Die uneingeschränkte Mobilität ist längst zu einem Wesensmerkmal des freiheitlich-demokratischen Rechtsstaats geworden. Die freie Verkehrsmittelwahl zu ihrem Dogma.
Wie also können die Grenzen der Mobilität so klug gezogen werden, dass wir Mobilitätsmenschen uns auch künftig noch an unserer Bewegungsfreiheit erfreuen können, ohne die Grundlage des Lebens auf diesem Planeten zu zerstören. Weibels zentrale These lautet: An erster Stelle müssen die brachliegenden Potenziale bestehender Verkehrsmittel genutzt werden, mit Hilfe von Digitalisierung und künstlicher Intelligenz.
Wie würde man heute auf der grünen Wiese mit all den Möglichkeiten, die die Digitalisierung bietet, ein Zugsteuerungssystem konzipieren? These: Mit Radarkameras, die Objekte auf dem Gleis erkennen, drahtloser Übertragung, Sensorik und künstlicher Intelligenz in einer Betriebsleitzentrale könnten Sicherheit und Kapazität erhöht und gleichzeitig die Kosten reduziert werden. Ein idealeres Anwendungsgebiet für künstliche Intelligenz als eine Bahnbetriebsleitzentrale lässt sich kaum denken.
Auf knapp 200 Seiten leuchtet Weibel alle Dimensionen der Mobilität aus: die ökonomische, psychologische und soziale, die individuelle, politische und historische Ebene. Velo und Auto, Bus- und Fußverkehr, Schifffahrt und Flugzeug, öffentlicher Verkehr und Micromobility. Eines der größten Probleme sieht der promovierte Betriebswirt in der wesensfremden, also inadäquaten Nutzung von Verkehrsmitteln. Das Auto in der Großstadt ist das Paradebeispiel.
Über die Hälfte aller Autoetappen sind kürzer als 10 Kilometer. Es mag gute Gründe für Kurzdistanzfahrten mit dem Auto geben, was aber einen derart hohen Anteil nicht rechtfertigt. Die gute Nachricht: Hier besteht ein großes und leicht umsetzbares Optimierungspotenzial. Der wesensgerechte Einsatz eines Verkehrsmittels kann durch technologische Entwicklungen verändert werden. Den größten Sprung machte in der jüngeren Vergangenheit das Fahrrad. Mit dem E-Bike wurden Reichweite und Geschwindigkeit in einer Weise verbessert, dass der Privatwagen im urbanen Verkehr seinen Vorteil sogar bei der Geschwindigkeit verloren hat.
Weibel plädiert dafür, die Autos schrittweise aus den Innenstädten zu verbannen. Unumstritten ist für ihn dabei die Notwendigkeit der monetären Steuerung, etwa nach dem Vorbild des Verkehrslaboratoriums Singapur. Dort wurde bereits 1975 eine nach Tageszeit variable City-Maut eingeführt und das Autofahren seither konsequent verteuert. Auch die Parkplatzbewirtschaftung trage ihren Anteil an der Veränderung. Da jubelt die grüne Seele, an anderer Stelle hingegen nicht, etwa wenn Weibel ausgerechnet die Renaissance der Nachtzüge kritisiert und das Fliegen nicht grundsätzlich verteufelt. Am Ende seines Buches definiert der Autor konkrete Aktionsfelder und listet 11 Werkzeuge auf. Von der Infrastruktur- und Raumplanung über die Umwidmung von Verkehrsflächen bis hin zu Kommunikationskampagnen. Weibels Fazit:
Die Verkehrswende ist zwingend und dringend. Sie ist machbar, auch finanziell, und in einer Weise umsetzbar, dass die Freiheit der Mobilität erhalten bleibt und die Lebensqualität steigt. Die Ingredienzen, die es für die Umsetzung braucht, sind politischer Wille, Bewusstsein für die Dringlichkeit, technischer Fortschritt sowie tatkräftige, kluge Köpfe in einer effizienten Umsetzungsorganisation.
Weibel liefert genau das, was man von einem Experten erwartet: strategische Ideen, konkrete Vorschläge, unterhaltsam und mit humanistischem Weitblick beschrieben. Vielleicht beginnt die persönliche Verkehrswende für den einen oder die andere genau hier.
Mutmaßt Christina Jansen nach der Lektüre von Benedikt Weibels Buch »Wir Mobilitätsmenschen – Wege und Irrwege zu einem nachhaltigen Verkehr«. Erschienen bei NZZ Libro, 200 Seiten, 34 Euro. Thank you. Anfang 2020 haben die beiden Architekturpublizistinnen Doris Kleilein und Friederike Meyer ein Stipendium am Thomas Mann Haus in Los Angeles angetreten. Ein Stipendium für einen monatelangen Forschungsaufenthalt. Doch die Corona-Pandemie kam dazwischen. Nach wenigen Wochen mussten die beiden Architektinnen nach Berlin zurückreisen. Das Stipendium nutzten sie dennoch für ein Thema, das sich ihnen nun geradezu aufdrängte. Wie wirkt sich die Pandemie auf Städte und Stadtbewohner aus? Was passiert mit urbanen Zentren, wenn Menschen zu Hause arbeiten, Touristen wegbleiben und Geschäfte geschlossen werden? Und welche Lehren sollten Architekten und Stadtplaner aus diesen Umbrüchen ziehen? Antworten auf diese Fragen haben Kleilein und Meyer nun als Herausgeberinnen in einem Sammelband zusammengefasst. Titel: Die Stadt nach Corona. Monika Dittrich stellt das Buch vor.
Die Pandemie ist noch nicht vorbei und das Virus wird wohl auf Dauer bleiben. Angesichts dessen klingt der Titel »Die Stadt nach Corona«, als ginge es hier um eine weit entfernte Zukunft. Das ist natürlich nicht der Fall. Die Autorinnen und Autoren analysieren sehr gegenwärtige Defizite, wie sie in vielen Städten auf der ganzen Welt zu beobachten sind. Und zwar nicht erst seit der Corona-Krise. Es geht um die Lebensqualität in der Stadt. Und die hat zu tun mit dem Verkehr und der Erreichbarkeit von Schule, Büro oder Arztpraxis, mit Einkaufsmöglichkeiten, öffentlichen Plätzen, Grünflächen und natürlich auch mit den Kosten fürs Wohnen.
Das sind alles Themen, die Stadtplanerinnen und Stadtplaner seit vielen Jahren wissen, an denen gearbeitet wird. Und die Pandemie hat uns aber wie in einem Brennglas gezeigt, dass diese Themen angegangen werden müssen,
sagt Friederike Meyer, die den Sammelband gemeinsam mit Doris Kleilein herausgegeben hat. Beide sind Architektinnen und Fachjournalistinnen. Im Vorwort schreiben sie:
Dass sich der städtische Alltag innerhalb weniger Tage grundlegend verändern kann, ist die kollektive, bisweilen verstörende Erfahrung der Pandemie.
Die Herausgeberinnen haben internationale Fachleute gebeten, über die postpandemische Stadtentwicklung nachzudenken. Das Ergebnis ist ein vielfältiges Panorama stadtplanerischer und politischer Ideen, wie Städte gestaltet, verändert und auch krisenfest gemacht werden können. Beispiel Homeoffice. Viele Menschen wünschen sich, auch in Zukunft nicht jeden Tag ins weit entfernte Büro pendeln zu müssen. Andererseits wollen sie nicht unbedingt am Küchentisch arbeiten. Die Berliner Stadtforscherin Agnes Müller sieht in einer neuen Form von Nachbarschaftsbüros oder Coworking Spaces nicht nur funktionierende Geschäftsmodelle, sondern auch die Chance, Stadtviertel aufzuwerten.
Der neue Coworking-Raum muss etwas leisten, was Firmenbüro und Zuhause nicht schaffen. Als sogenannter dritter Ort zwischen Küchentisch, First Place, und Firmenbüro, Second Place, muss er idealerweise zu Fuß oder in wenigen Minuten mit dem Rad erreichbar sein und eine Atmosphäre zum ungestörten Arbeiten fern von MitbewohnerInnen oder der Familie bieten.
Von den Nachbarschaftsbüros könnten Gastronomie und Einzelhandel profitieren, so die Überlegung. Kommunen sollten künftig pro Wohneinheit nicht mehr den obligatorischen Pkw-Stellplatz einplanen, sondern solche Büroplätze, schreibt die Autorin. Das Nachbarschaftsbüro wäre auch eine Möglichkeit, weite Wege zu vermeiden. Denn kurze Wege gehören zu den wichtigsten Elementen, wenn es um städtische Lebensqualität geht. Seit einigen Jahren wird das mit dem Konzept der 15-Minuten-Stadt beschrieben, das der Sorbonne-Forscher Carlos Moreno erdacht hat und das von der Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo zum politischen Ziel erklärt wurde. Die Stadtforscher Aglaé Desgros, Sabine Bauer und Markus Monsberger von der Technischen Universität in Graz schreiben dazu:
Folgt man dieser Idee, dann wird jedes Quartier mit Lebensmittelläden, Arztpraxen, Freiflächen und Erholungsgebieten, Sportstätten, Gemeinschaftsbüros, Schulen und Kitas ausgestattet. All diese städtischen Funktionen des täglichen Bedarfs sind dann von jedem Punkt der Stadt aus innerhalb einer Viertelstunde zu Fuß oder per Fahrrad erreichbar.
Kurze Wege bedeuten auch weniger Autoverkehr, denn man kann die Dinge dann ja auch zu Fuß erledigen. Autos nehmen in den meisten Städten sehr viel Platz weg, während sich Fußgänger auf engen Gehwegen drängen. Keine neue Erkenntnis, aber die Pandemie verdeutlicht diesen Zustand einmal mehr, wie Desgros, Bauer und Monsberger treffend darlegen.
Besonders im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie die einen Abstand von mindestens 1,5 Metern zwischen den Menschen verlangt, erscheint solch eine unangemessene Flächenaufteilung noch zynischer und lächerlicher als zuvor.
Einige Städte haben in Lockdown-Zeiten reagiert. In Berlin und anderswo entstanden Pop-up-Radwege. Im Stadtzentrum von Brüssel wurde die erlaubte Höchstgeschwindigkeit zeitweise auf 20 km/h gesenkt und mancherorts wurden Straßen für den Autoverkehr ganz gesperrt. Lauter Entwicklungen, die die Autoren dieses Buches gutheißen, denn sie plädieren dafür, dass die Stadtbewohner sich den öffentlichen Raum zurückerobern, Plätze und Orte, an denen Bürger sich begegnen können, ohne konsumieren zu müssen. Der Stadtökonom Felix Hartenstein schreibt:
Nicht in der Rettung des Handels liegt die Zukunft lebenswerter Städte, sondern in der Schaffung von Angeboten, die wieder die sozialen und kulturellen Qualitäten der Stadtzentren in den Mittelpunkt stellen. Mehr Bühne, weniger Inszenierung.
Dieser Sammelband bietet keine Patentrezepte oder maßgeschneiderten Lösungen, aber zahlreiche Ideen und Beobachtungen, die dazu ermuntern, aus der Corona-Krise die richtigen Lehren zu ziehen. Friederike Meyer.
Die Lehre ist, dass es wichtig ist, dass das Zusammenspiel von allen Dingen, die Stadt ausmachen, den öffentlichen Raum, die bezahlbaren Wohnungen, die Verkehrswende, dass diese Elemente eine Stadt im besten Falle widerstandsfähig machen gegenüber kommenden Krisen, allen voran der Klimakrise.
Bei allen Unterschieden der vorliegenden Beiträge, vom Gespräch über Essays bis hin zu einer Bilderserie, so gibt es doch einen roten Faden, der sich durch dieses blau gedruckte Buch zieht. Es ist die tiefe Überzeugung, dass das gute Leben in der Stadt eine Zukunft hat.
Monika Dittrich besprach Die Stadt nach Corona, herausgegeben von Doris Kleilein und Friederike Meyer. Im Jovis Verlag erschienen, 192 Seiten, kosten 24 Euro. Die Nachrichten aus Halle im Herbst 2019 waren ein weiterer Beweis dafür, wie bedrohlich rechtsextrem motivierter Terror in Deutschland inzwischen ist und wie wenig dieses Land darauf vorbereitet ist. Ein Rechtsextremist wollte mit Waffengewalt in die Synagoge von Halle eindringen, um dort Menschen zu töten. Bekanntermaßen scheiterte er an der verriegelten Tür, aber draußen erschoss er zwei Menschen, die zufällig seinen Weg kreuzten. Und er streamte seine Bluttat live im Internet. Im Dezember vergangenen Jahres wurde der Mörder zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe mit Sicherungsverwahrung verurteilt. Bei dem 5-monatigen Prozess schrieben zwei zivilgesellschaftliche Aktivisten sämtliche Aussagen von Zeugen, Opfern, Sachverständigen, dem Angeklagten und der Richterin detailliert mit und haben sie nun als Buch veröffentlicht. Jens Rosbach hat diese politisch und historisch bedeutsame Dokumentation gelesen, wie zu erwarten eine schwere Kost.
Blaulicht und Blitzlicht. Als Grischa Stanjek und Linus Pog am 9. Oktober 2019 vom Terroranschlag auf die Synagoge hören, fahren sie sofort nach Halle. Die beiden Berliner Demokratieaktivisten erleben dort eine chaotische Szenerie mit Sicherheitskräften, Reportern und mit Synagogenbesuchern unter Schock. Die 51 Juden sind von der Polizei in einen Bus gebracht worden, in dem sie lange ausharren müssen, während zahlreiche Kameras auf sie gerichtet sind.
Später im Prozess äußerten viele der Betroffenen, dass sie sich ausgeliefert fühlten. Genau diese Situation sei zusätzlich traumatisierend gewesen. Sie kommen aus der Synagoge, wissen nicht, wo es hingeht und werden einem Blitzlichtgewitter ausgeliefert.
Der Bus selbst wurde dann von einem vermummten, schwer bewaffneten Polizisten bewacht. Es war schon eine sehr surreale Situation.
Es gab sehr viel Polizei, die eher überfordert war. Niemand wusste so richtig, wer wo stehen soll und was wessen Aufgabe ist.
Die beiden Berliner, zu jener Zeit 25 bzw. 30 Jahre alt, sind auch irritiert von den Presseberichten unmittelbar nach dem Anschlag. Denn viele Medien erwähnen zwar die beiden nichtjüdischen Todesopfer, machen aber nicht das eigentliche antisemitische Ziel des Anschlags deutlich: eine Massentötung von Juden. Als dem Attentäter schließlich der Prozess gemacht wird, wollen Stanjek und Pog die Öffentlichkeit besser informieren, indem sie alles akribisch in ihren Laptop tippen, was vor Gericht geäußert wird. So auch die Zeugenaussage der Jüdin Molly S., die dem Mörder durch Zufall entkam und seitdem unter einer posttraumatischen Belastungsstörung leidet. Der Anschlag sei mit ihrer Familiengeschichte verbunden, halten die Protokollanten fest.
Ihr Großvater sei ein Überlebender des Holocausts gewesen. Ihr Großvater habe sie als erstes Enkelkind immer beschützen wollen. Molly S. sagt, die ganze Familie, über 100 Angehörige, seien während des Holocausts getötet worden. Sie gehöre nun auch zu den Überlebenden, sagt Molly S.
Besonders an die Nieren geht den Prozessbeobachtern, wenn Angehörige der ermordeten Opfer aussagen. Wie der Vater, dessen behinderter Sohn Kevin vom Attentäter in einem Dönerimbiss erschossen wurde.
In diesem Moment waren wir natürlich schon immer noch in diesem Modus zu notieren und ganz schnell zu tippen und so genau wie möglich alles aufzuschreiben. Trotz allem sind mir auch die Tränen gekommen, weil es natürlich sehr emotional, sehr bewegend ist.
Über Albträume, schlecht schlafen, alles Mögliche hat das schon auch mit sich gezogen.
Die beiden ehrenamtlichen Protokollanten sowie weitere Mitstreiterinnen halten auch den Judenhass des Angeklagten Stefan B. fest. Dieser, zur Tatzeit 27 Jahre alt, hatte bislang bei seiner Mutter gelebt und sich offenbar online radikalisiert. Vor Gericht tritt er als unbelehrbarer und zynischer Anhänger von Verschwörungstheorien auf, der jüdische Zeugen auslacht, im Nazi-Jargon von Gesinnungsjuden spricht und, wie bereits zuvor, den Holocaust leugnet. Den Strafprozess vergleicht er mit den Nürnberger Prozessen. Es handle sich um eine Machtdemonstration der herrschenden Eliten, hetzt der Attentäter vor Gericht.
Dies, fährt er fort, werde ihn jedoch nicht vom rechten Pfad abbringen. Er werde weiterhin für Herkunft und Rasse gegen die jüdisch-globalistische neue Weltordnung kämpfen. Man müsse sich schließlich mit aller Kraft gegen den multikulturellen Weltstaat stemmen. Er ergänzt, nach dem Bürgerkrieg werde man sehen, wer Recht behalte.
Der Täter, der keinerlei Reue zeigt, der Betroffenen, der Angehörigen ins Gesicht schaut und sagt, er würde es wieder tun. Das sind schon Szenen, die irgendwie unbegreiflich sind. Es war für mich irgendwie eine Grenze, also da hört es irgendwie auf.
Auch das geistige Umfeld des Mörders wird in dem neuen Buch beschrieben. Seine Mutter hatte nach dem Anschlag einen Suizidversuch begangen. In ihrem Abschiedsbrief verteidigt sie ihren Sohn mit den Worten, er habe sein Leben gegeben für die Wahrheit. Ihr wirres Schreiben illustriert sie mit durchgestrichenen Davidsternen. Nebenklägeranwalt Gerrit Onken befragt den Zeugen Mario S., wie in der Familie des Attentäters über Politik geredet wurde.
Mario S. sagt, es sei diskutiert worden, ob Frau Merkel noch taugt nach dem, was sie gemacht hat. Was sie denn gemacht habe, hakt Rechtsanwalt Onken nach. Es sei um das Thema der Flüchtlingskrise gegangen, antwortet der Zeuge. Direkt gesagt, dass Frau Merkel was taugt, hat keiner. Dass sie nichts taugt, hat der Angeklagte gesagt.
Grischa Stanjek und Linus Pog, die nach dem Anschlag den Berliner Demokratieverein DEMOK gründeten, fällt auf. Die Richterin macht keinen kurzen Prozess, sondern lässt die Nebenkläger ausführlich zu Wort kommen und will die Hintergründe des Terroranschlags aufhellen. Versagt habe jedoch die Polizei, bilanzieren die Aktivisten. Obwohl es bundesweit üblich sei, Synagogen an Feiertagen zu bewachen, habe es in Halle keinen Objektschutz gegeben, trotz mehrfach geäußerter Wünsche der jüdischen Gemeinde. Pog spricht auch von oberflächlichen Ermittlungen.
Das hat sicher auch was damit zu tun, dass einige dieser ErmittlerInnen die politische Dimension dieses Anschlags nicht erfasst oder verstanden oder berücksichtigt haben. Und dass sie an vielen Stellen, wenn es darum geht, mit wem hatte der Angeklagte Kontakt, gab es vielleicht mögliche Mitwisser oder sowas, sich sehr schnell mit sehr einfachen Antworten zufrieden gegeben haben.
Das rund 900-seitige Buch »Der Halle-Prozess« mit Schriften dokumentiert nicht nur die Aussagen, sondern auch das Auftreten der insgesamt 120 Zeugen und Nebenkläger, eine historisch bedeutsame Originalquelle, einzigartiges Bildungsmaterial für Schüler, Studierende und sicher auch für Politiker. Bei der Urteilsbegründung gesteht die vorsitzende Richterin, dass auch sie an ihre Grenzen gestoßen sei bei der juristischen Aufarbeitung, notieren die Prozessbeobachter.
Wir haben in 25 Verhandlungstagen in menschliche Abgründe geschaut, sagt die Vorsitzende mit brechender und erstickter Stimme. Viele Momente seien unerträglich gewesen. Als Vorsitzende einer großen Strafkammer habe sie im Laufe ihres Berufslebens viele schreckliche Momente erlebt. So etwas wie in dieser Hauptverhandlung habe sie aber noch nie erlebt.
Ein Zitat aus »Der Halle-Prozess« mit Schriften von Linus Pog, Grisha Staniek und Tuja Wiegard. Bei Spector Books erschienen, Umfang 896 Seiten, Preis 28 Euro. Rezensent war Jens Rosbach. Sie hören die Sendung Andruck, das Magazin für politische Literatur. Zwei wichtige historische Daten in dieser Woche. Vor 80 Jahren, am 7. Dezember 1941, griff Japan die USA an und zerstörte große Teile der Kriegsflotte in Pearl Harbor. Und wenige Tage später, am 11. Dezember, erklärte der deutsche Diktator Adolf Hitler den USA den Krieg. Warum er diesen Schritt unternahm, den schon viele Zeitgenossen für selbstzerstörerisch hielten, diese Frage untersuchen die britischen Historiker Brandon Sims und Charlie Laderman. Minutiös erzählen sie, was geschah in den Tagen zwischen Japans Angriff auf Pearl Harbor und Deutschlands Kriegserklärung an Amerika. 5 Tage im Dezember heißt ihr neues Buch. Michael Kuhlmann hat es gelesen.
Der 11. Dezember 1941 sei der wichtigste Tag in der Geschichte gewesen. Das ist die These im Buch von Charlie Laderman und Brandon Sims. Sie erzählen, wie die Ereignisse auf diesen Dezembernachmittag zuliefen, an dem Adolf Hitler den USA den Krieg erklärte. Aus seiner Sicht hatte der Diktator auf fortwährende Provokationen der USA geantwortet. Seit Monaten hatten sie Großbritannien und die Sowjetunion unterstützt. Im Zeichen eines Konzeptes von Freiheit und Demokratie, das US-Präsident Franklin Delano Roosevelt mit weltweitem Anspruch verfocht. Die Autoren schließen:
Ein Zusammenprall der beiden Vorstellungswelten, des nationalsozialistischen Lebensraum und des angloamerikanischen Freiheitskonzepts, war unvermeidlich. Für das Dritte Reich war in diesem Konzept kein Platz. Und Hitler wusste es.
Sims und Laderman skizzieren zunächst die Szenerie am Vorabend des japanischen Überfalls auf Pearl Harbor am 7. Dezember. Japans Expansionsstreben in Fernost kollidierte mit britischen und amerikanischen Interessen. Schließlich setzten sich die Hardliner in Tokio durch und Japan ging gegenüber beiden Mächten auf Kriegskurs. Berlin hatte mit Tokio einen Beistandspakt geschlossen. Würde Japan angegriffen, müsste Deutschland helfen. Die Deutschen hatten aber informell zugesichert, dass sie auch dann helfen würden, wenn Japan selbst der Aggressor war. Dieser Fall trat ein mit Pearl Harbor. Chronologisch schildern Laderman und Sims, was sich danach an den unterschiedlichen Schauplätzen ereignete, an den Fronten in Europa und Asien und vor allem in den Hauptstädten der Länder. Und sie präzisieren ihre Einschätzungen zu Hitlers Motiven in Sachen Kriegserklärung.
Hitler tat diesen Schritt letztendlich aus der Furcht heraus, dass die Vereinigten Staaten das Deutsche Reich zu einem von ihnen gewählten Zeitpunkt überwältigen würden. Er erklärte den Vereinigten Staaten den Krieg gerade wegen deren gewaltigen Potenzials. Ende 1941 sah er ein schmales Fenster der Gelegenheit, die Vereinigten Staaten nicht direkt zu besiegen, sondern einen autarken Achsenblock zu schaffen, der stark genug war, um ihnen zu widerstehen.
Es sei also weniger Hybris gewesen, die Deutschland und Japan trieb, es sei vielmehr die Furcht gewesen. Und
weder die Deutschen noch die Japaner erwarteten, ihren Feind vollständig besiegen zu können. Bestenfalls rechneten sie damit, die Ressourcen und eine Verteidigungslinie zu gewinnen, mit denen und hinter denen sie sich verschanzen konnten, bis ein Kompromissfrieden geschlossen war.
Müßig zu spekulieren, wie instabil ein solches Arrangement geraten wäre. Denn beide, Deutschland und Japan, hatten mit ihrer Aggression gegen die USA jeweils einen kapitalen Fehler begangen. Japan hätte sich darauf beschränken können, das britische und das niederländische Kolonialreich in Fernost zu erobern. Mit seinem Angriff auf Pearl Harbor aber trieb es die USA an Großbritanniens Seite. Deutschland wiederum hätte sich nach Pearl Harbor eine Chance eröffnet, denn Amerika fühlte sich jetzt an seiner Westküste von Japan bedroht. So kürzten die USA drastisch ihre Rüstungsexporte nach Großbritannien und in die Sowjetunion. Sie glaubten, die Waffen nun selbst zu brauchen. Die sowjetischen Verteidiger Moskaus und die britische Armee in Nordafrika, sie mussten nun fürchten, die Deutschen nicht mehr aufhalten zu können. Am 11. Dezember aber konnten sie aufatmen, denn nach Hitlers Kriegserklärung konnte Roosevelt sich mit seiner Meinung durchsetzen, dass man nun vor allem gegen Deutschland vorgehen müsse. In einem gut 50-seitigen Epilog betrachten Sims und Laderman, wie die Alliierten wirtschaftlich, militärisch, aber auch propagandistisch nach und nach die Oberhand gewannen. Hitler hingegen habe niemals zu einer Strategie gegenüber den USA gefunden. Schon 3 Wochen nach seiner Kriegserklärung sei er schlicht ratlos gewesen. Denn
er hatte eine Wiederholung der fatalen Isolation des Reichs, wie im Ersten Weltkrieg, unbedingt verhindern wollen. Jetzt befand sich das Reich erneut in dieser Lage. Hitler vermochte sich selbst und der Welt dieses Scheitern nur mit der vermeintlichen Bösartigkeit der Juden zu erklären. Daher war die vollständige Vernichtung der west- und mitteleuropäischen Juden, die das Regime immer noch als Geiseln festhielt, die logische Folge des Ausbruchs des offenen Konflikts mit den Vereinigten Staaten.
Auch auf diesen Völkermord wirft die Darstellung Schlaglichter. So skizziert sie, wie Deutschlands Aggression gegen andere Länder und seine Menschheitsverbrechen ineinandergriffen. Für den politisch-strategischen Bereich zeigt sie, dass Deutschland und Japan zu heterogene Interessen hatten, um ihre Kräfte effektiv bündeln zu können. Das offenbarte sich etwa, als Tokio Berlin dazu drängte, Britisch-Indien anzugreifen und Hitler zögerte. Er habe immer noch gehofft, sich mit London irgendwann gütlich zu einigen. Und Japans Forderung nach einem Separatfrieden mit der Sowjetunion habe Hitler zurückgewiesen, weil er dazu die Ukraine mit ihren wirtschaftlichen Ressourcen hätte aufgeben müssen. 5 Tage im Dezember basiert zwar weitgehend auf bekannten Quellen und Darstellungen, bringt also keine wesentlichen neuen Fakten, aber es beeindruckt mit seinem Detailreichtum und seiner Lesbarkeit.
Eindringlich zeigt es, dass in Deutschland und Japan politische Bankrotteure am Werk waren, die sich nicht einmal fähig zeigten, kühl im Sinne dessen zu agieren, was sie für das Interesse ihres Landes hielten. Aus Sicht der Nachwelt kann man nur sagen, glücklicherweise begingen sie die Fehler, die dieses Buch aufzählt. So grauenvoll die folgenden knapp 4 Jahre noch werden sollten, am 11. Dezember 1941 begann die Befreiung der Welt von ihrer schlimmsten Geißel.
Michael Kuhlmann besprach 5 Tage im Dezember, von Pearl Harbor bis zur Kriegserklärung Hitlers an die USA, wie sich 1941 das Schicksal der Welt entschied. Von Brandon Sims und Charlie Laderman. Übersetzt von Klaus-Dieter Schmidt, bei der DVA erschienen. Die 638 Seiten sind für 32 € zu erstehen. Es sind die Enkelgeschichten, die derzeit einen großen Teil der Bücher zur NS-Geschichte ausmachen. Die Geschichten der Täter recherchiert und aufbereitet von den Nachkommen. So auch das folgende Buch. Herbert Bernsdorf leitete von 1941 bis 1944 das Gesundheitswesen im sogenannten Ostland, den vom NS-Regime besetzten baltischen Staaten sowie Teilen Weißrusslands. In Riga gründete er ein Forschungsinstitut, wo deutsche Wissenschaftler und Laborantinnen nach einem Impfstoff gegen Fleckfieber suchten und dafür Juden aus dem Rigaer Ghetto für Menschenversuche missbrauchten. Uta von Arnim ist die Enkelin Bernsdorfs und sie hat aus Interviews, Zeitzeugenberichten und Dokumenten das Bild eines führenden NS-Arztes rekonstruiert. Otto Langels stellt ihr Buch vor.
Den Anstoß, das Leben ihres Großvaters zu erkunden, bekam Uta von Arnim bei der Beerdigung ihrer Großmutter. Im Gespräch mit Tanten und Cousins wurde ihr bewusst, dass Herbert Bernsdorf nicht nur ein netter Landarzt in Niedersachsen gewesen war.
Ich habe bei der Beerdigung zum ersten Mal erfahren, dass er eine leitende Position in Riga im Gesundheitswesen hatte. Und da wurde mir gleich klar, dass da etwas verborgen sein könnte. Ab dem Moment hat es mir keine Ruhe gelassen. Ich wollte wissen, was war da.
Uta von Arnim, eine Berliner Ärztin und Journalistin, begann zu recherchieren, forschte in Archiven, befragte Familienangehörige, reiste ins Baltikum und sammelte Material über ihren Großvater, einen führenden Mediziner des NS-Regimes. Herbert Bernsdorf stammte aus Riga, gehörte Anfang der 1920er Jahre einem baltischen Geheimbund an, vertrat nationale und völkische Ideen und war schon früh ein überzeugter Nationalsozialist. Unter den Nazis machte er als Mediziner Karriere und erreicht 1942 mit knapp 50 Jahren den Zenit seiner Macht, wie Uta von Arnim schreibt.
Er gestaltet nationalsozialistische Gesundheitspolitik für ein riesiges Gebiet. Die besetzten Länder Lettland, Litauen, Estland und einen großen Teil Weißrusslands. In Riga leitet Bernsdorf die Abteilung Gesundheit und Volkspflege der deutschen Verwaltung. Mit einer Fülle von Titeln und Funktionen. Vom Ministerialrat steigt er auf zum Landesdirigenten, vom Beauftragten des Reichsärzteführers zum Gesundheitsführer des Ostlandes.
Herbert Bernsdorf wird SA-Hauptsturmführer. In seine Verantwortung fallen Krankenhäuser, Sanatorien und psychiatrische Anstalten, Wehrmachts- und Kriegsgefangenenlazarette. Er lässt jüdische Ärzte ersetzen, bestraft Mediziner, weil sie Russisch mit Einheimischen sprechen. Bernsdorf ist zudem zuständig für die medizinische Forschung in der Region. Was Uta von Arnim hier in knappen, nüchternen Sätzen an Details zu Versuchen mit Fleckfiebererregern ausbreitet, ist als Lektüre manchmal schwer erträglich. Jüdischen Häftlingen werden kleine Schachteln mit infizierten Läusen umgebunden.
Die Läuse erkennen den Geruch menschlicher Haut. Kaum krabbeln sie auf der Haut, stechen sie durch den Stoff und saugen. Sobald sich die Läuse vermehrt haben, bekommen die Häftlinge 10 bis 12 Läusekäfige gleichzeitig auf Arme und Beine geschnallt. Ihre zerbissene Haut ist geschwollen, juckt und schmerzt, entzündet sich. Eine einzige schreckliche Wunde.
Schauplatz der Menschenversuche ist ein Gutshaus am Rande von Riga, einst im Besitz der Bernsdorf, ein Ort der Idylle.
Inmitten sumpfiger Wiesen liegt einsam, zwischen Fluss und Meer, das alte Familiengut Kleistenhof. Sobald die Frühlingsstürme vorbeigezogen sind und nur noch ein sommerfrisches Lüftchen von der Ostsee weht, kommt für die warmen Monate die Herrschaft aus Riga. Großmutter, Mutter, Tanten, Kinder und Cousinen.
Der Kontrast von literarischen Passagen und nüchternen Beschreibungen, von Familienidyll und nationalsozialistischen Verbrechen, machen Uta von Arnims Buch zu einer bemerkenswerten und zugleich beklemmenden Lektüre. Das Ergebnis eines schwierigen und schonungslosen Prozesses, dem sich die Ärztin ausgesetzt hat.
Das Schreckliche, das Unfassbare war sehr schwer zu formulieren und deshalb habe ich es so knapp wie möglich geschrieben und habe die wirklichen Verbrechen in die Anmerkungen gepackt. Eigentlich habe ich darüber gar nicht geschrieben, sondern ich lasse den Leser das Bild selbst zusammensetzen und lasse den Leser das Verbrechen nachvollziehen in den Anmerkungen.
Herbert Bernsdorf war, wie Uta von Arnim sagt, ein großes Rad im Getriebe des NS-Regimes. Seine Leute führten nicht nur Versuche an Häftlingen durch, die Mitarbeiter wurden auch für das Bedienen der Gaskammern geschult und zu angeblichen Desinfektionen geschickt. Bernsdorf stand 1944 auf einer Kriegsverbrecherliste des sowjetischen NKWD. Im Nürnberger Ärzteprozess tauchte sein Name auf, aber er wurde nie zur Rechenschaft gezogen. Die Familie taucht nach dem Krieg im Strom der Flüchtlinge aus dem Osten in Niedersachsen unter. Ab 1948 arbeitet Bernsdorf wieder als Arzt. Uta von Arnim beschreibt ihn als gut aussehenden Mann mit feinen Gesichtszügen und einem zurückgezogenen, schweigsamen Wesen. Konservativ, kultiviert und korrekt. Aber
er lacht nicht, umarmt nicht, ist rigide, diktatorisch, sehr streng, manchmal brutal. Wenn mein Großvater zum Essen kommt, müssen alle schon hinter ihren immer gleichen Plätzen stehen. Die Kinder mit sauberen Händen, die Mädchen mit akkurat geflochtenen Zöpfen. Wenn nicht alle da sind, dreht er auf dem Absatz um. Kinder, die er die Unterirdischen nennt, sollen schweigen, solange sie niemand gefragt hat.
Der Familienpatriarch besorgt sich sogenannte Persilscheine, die ihn als Nazi-Gegner und Judenschützer ausweisen, aber er bleibt ein überzeugter Nationalsozialist.
Es gab kein Unrechtsbewusstsein. Er hat weiterhin daran geglaubt, an die Wertvorstellungen der Nationalsozialisten. Es ist gegen ihn ermittelt worden, aber als es dann zur Anklage kommen sollte, war er dann schon tot.
Manchmal braucht es Jahrzehnte, bis die Nachgeborenen, wenn überhaupt, bereit und in der Lage sind, dem Leben ihrer Großeltern oder Eltern während der NS-Zeit nachzuspüren. Ein schwieriges Erbe, das ihnen durch Schweigen, Tabus, Verdrängen, Ausreden oder Beschönigen hinterlassen wurde. Uta von Arnim ist es auf eindrückliche Weise gelungen, die Leerstellen zu füllen.
Meint Otto Langels über Uta von Arnims Buch »Das Institut in Riga«. Die Geschichte eines NS-Arztes und seiner Forschung. Eine Spurensuche. Bei Nagel und Kimche verlegt, 239 Seiten, 22 Euro. Das war Andruck für diese Woche. Am kommenden Montag wird es unter anderem um Solidarität gehen, um die Geschichte dieses Begriffes und Wertes und wie er gerade aktuell falsch verstanden wird. Mein Name ist Katrin Stövesand. Ich danke fürs Lauschen und wünsche einen schönen Abend.